Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. Eure Kirche, unsere Kirche ist geostet. Ich weiß gar nicht, ob unsere Präparanden und Konfirmandinnen damit etwas anfangen können. Eine Kirche steht, wenn es seine Richtigkeit hat, in einer bestimmten Himmelsrichtung, nämlich in West-Ost-Richtung. Die Kirche ist geostet, so hat es seine Richtigkeit. Das gefällt mir. Denn von Osten erwarten wir das Reich Gottes. Von Osten, aus dem Morgenland, kamen nicht nur die Weisen, die heiligen drei Könige. Von Osten kommt auch das Reich Gottes, und damit meinen wir nicht, es kommt aus Moskau oder Peking, sondern im Osten geht die Sonne auf, die Sonne der Gerechtigkeit Gottes, die Ostersonne, den auferstandenen Herrn Jesus Christus, erwarten wir quasi aus dieser Himmelsrichtung. Darum beten wir nach Osten. So geht es um Himmelsrichtungen. Auch im Wochenspruch für diesen dritten Sonntag nach Epiphanias. Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden, im Reich Gottes. Lasst uns unser erstes Lied anstimmen.
Thank you. das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Der Herr wird dein ewiges Licht sein. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Geliebte Kinder Gottes, öffnet eure Herzen und Ohren. Wir sind hier versammelt, um gemeinsam das Wort unseres Schöpfers, Erlösers und Vollenders zu hören und ihm unsere Antwort nicht schuldig zu bleiben, sondern seinen Namen zu loben in Gebet und Gesang. Wer wollte behaupten, er sei würdig, mit Gott auf vertrautem Fuß zu stehen, dem Lebendigen? Wer wollte behaupten, er sei von Haus aus würdig, mit dem heiligen Gott vertrauten Umgang zu haben? Vor dem heiligen Gott erkennen wir unsere Unwürdigkeit und gestehen ihm gegenüber ein, dass wir seinen Willen verfehlt, sein Gebot übertreten haben, in Gedanken, Worten und Taten. Auch dass wir uns beim besten Willen nicht selbst erlösen können. Darum flüchten wir uns in das grundlose Erbarmen Gottes, das uns offen steht, im Herzen Jesu Christi, unseres Versöhners und Mittelsmannes. Und wir flehen zu Gott, hab Erbarmen mit uns. Kyrie eleison.
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Herzliches Erbarmen hat der lebendige Gott uns gegenüber zum Vorschein gebracht. Seinen eingeborenen Sohn in unser Fleisch und Blut gesandt, ihn um unserer Sünde willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Er hat allen, die an den Namen Jesu Christi glauben, Macht gegeben, Gottes Kinder zu werden, Erben des ewigen Lebens. Und ihnen als Unterpfand der künftigen Vollendung den Heiligen Geist fest versprochen. Lob singt Gott, Lob singet seinem Namen.
Ehre sei Gott in der Höhe. Sei ihr. rühren kann kein Schade. Ein Wohlgefallen Gott an uns hat, nun ist groß Fried und Unterlass. Allfried hat nun ein Ende.
Lasst uns beten. Sprach gewaltiger Gott, unser redegewandter, kommunikativer Vater im Himmel, in Stein gemeißelt, in Buchstaben gedruckt, schwarz auf weiß, adressierst du dein Wort an uns und eröffnest mit uns das Zwiegespräch. Wir bitten dich um derartigen Hunger nach deinem Wort, dass wir richtig bibelfest werden. In Nord und Süd, in Ost und West, lass unsere Köpfe und Herzen so volllaufen mit der Bibel, dass uns der Mund übergeht, dein Wort auf Zunge und Lippen liegt und unseren Zuhörern zu Herzen geht. Durch Christus Jesus, dein ewiges Wort, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
Die Lesung für den heutigen Sonntag steht im Evangelium bei Matthäus im 8. Kapitel. Als Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm. Der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihn nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähneklappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Dies sind die Worte unseres heutigen Evangeliums. Der Herr bewege sie in unseren Herzen durch die Kraft seines Heiligen Geistes und er erhalte uns sein Wort in Ewigkeit.
Lasst uns auf dieses Evangelium antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Dem Schulz, dem Julian Krippendorf, dem Herrn Julian Krippendorf, herzlichen Dank, dass er uns eben das Evangelium gelesen hat, das Evangelium des Bibelsonntages, heute des letzten Sonntags in der Epiphaniaszeit. Zwei Absichten verfolgt Gott mit diesem Evangelium bei uns. Zum einen, er will einen jeden neu zu einem wagemutigen Glauben anfeuern, und zwar indem er exemplarisch das unvergleichlich gute und hilfsbereite Herz Jesu zeigt. Und er zeigt uns ein maßgebendes Vorbild für den lebendigen Glauben an ihn. Wir sollen erkennen, wie dieser Glaube aussieht und welche Eigenschaften, welche Äußerungen für ihn charakteristisch sind. Das Evangelium berichtet von einem Geschehen, das sich früh zugetragen hat, nachdem Jesus als Mann mit 30 Jahren an die Öffentlichkeit gegangen ist. Aus dem größeren Kreis seiner Jünger hat Jesus am Anfang 12 Männer ausgewählt, die er auch Apostel nannte. Auf offenem Feld
in freier Wildbahn hatte er denen in einer Grundsatzrede ausführliche Instruktionen gegeben und anschließend waren sie quasi in die Zivilisation zurückgekehrt, in die vertraute Umgebung des Fischerdorfes Kapernaum am See Genezareth. Dort in Kapernaum hatte Jesus sein Basislager für die erste Zeit, in der er Galiläa, seinen Heimatlandstrich, erreichen wollte. Dort haben auch die beiden berichteten Gespräche stattgefunden, das eine zwischen Jesus und dem römischen Hauptmann und der Kommentar, den Jesus seinen Aposteln sagte, angesichts dieses bemerkenswerten Soldaten. Und im Hintergrund wird uns beiläufig geschildert, dass Jesus wundermächtig einen todkranken Bediensteten des Hauptmanns gesund gemacht hat. Beginnen wir von vorne. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die in den befestigten Lagern Babaorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. So lauten die bekannten Worte auf der ersten Seite jedes Asterix-Hefts. Und in jedem Heft werden die römischen Legionäre von Asterix und Obelix ordentlich verprügelt, denn Römer und Gallier sind einander in herzlicher Abneigung verbunden. Sie sind Todfeinde. Auch wenn die Geschichten von Asterix und Obelix ja ansonsten pure Erfindung sind, in Sachen Feindschaft zwischen römischer Besatzungsmacht und angestammter Bevölkerung wird hier exakt beschrieben, was wirklich der Fall war. Wenn nicht in Gallien, so doch zumindest in Galiläa. Ganz Galiläa war von den Römern besetzt, welches befestigte Lager von Legionären sich in unmittelbarer Nachbarschaft befunden hat, da müsste man einen Archäologen fragen. Den militärischen Rang eines Unteroffiziers mit Befehlsgewalt über eine Hundertschaft römischer Legionäre hatte jedenfalls der Mann, der uns im heutigen Evangelium begegnet, ein Hauptmann auf Lateinisch, ein Centurio über Namen, Alter und Aussehen. Dieses Militärs schweigen sich die Evangelien aus. Sie wollen euer Augenmerk nur an einem einzigen Punkt bündeln. Mein Augenmerk wird jetzt gerade auch an einem einzigen Punkt gebündelt. Ich bin nämlich ganz interessiert an dem Heftchen, was da einer meiner Präparanden und Konfirmanden in Händen hält. Aber lassen wir das mal eine Weile noch beiseite. Also, wir bekommen die erstaunliche Auskunft, dass dieser römische Militärbefehlshaber aus der Reihe fällt. In seiner inneren Haltung gegenüber den Juden. Das Beziehungsklima zwischen ihm, dem fremden Eindringling, diesem Reichschmeckten, ja, und den jüdischen Einheimischen ist außergewöhnlich gut. Es hat den Anschein, als ob ihn sein langjähriger Aufenthalt in Israel auch in seinem religiösen Nachdenken geprägt und beeinflusst hätte. In 5. Mose 4 feuert Mose Israel an, Gottes Gebote und Rechte zu halten und verspricht ihnen für diesen Fall, dass sie auf ihre Umwelt eine gewaltige Ausstrahlung haben werden, kulturprägende Kraft. Denn dadurch werdet ihr als weise und verständig gelten bei allen Völkern, dass, wenn sie alle diese Gebote hören, sagen müssen, hey, was für weise und verständige Leute sind das, ein herrliches Volk. Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem ein Gott so nahe ist,
wie uns der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen. Und wo ist so ein großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat, wie dies ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege, spricht Mose. Ihr könnt euch vorstellen, dass dieser Centurio einfach ein offener, aufgeschlossener Mann war. Er ist seiner inneren Stimme gefolgt und hat sich auf die Suche nach der Wahrheit begeben. Und in seinem Durst nach der Erkenntnis von Wahrheit hat er sich auch über den Glauben der Juden informiert. Er hat sich ihre Überlieferungen erzählen lassen von ihren Geboten und ihrer Hoffnung auf den versprochenen Messias. Mit der Zeit ist Vertrauen gewachsen. Er ist womöglich zu ihren Gottesdiensten in die Häuser eingeladen worden. Und dabei hat er so viel gespürt von der Nähe dieses Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs, dass er schließlich aus selbstständig gewonnener Überzeugung seine öffentliche Position in die Waagschale geworfen hat, um das Leben der jüdischen Kultusgemeinde von Kapernaum tatkräftig zu fördern. Die Vorsteher der Kultusgemeinde stellten ihm das schöne Zeugnis aus. Er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut. Archäologen können den Standort dieser ersten Synagoge heute ungefähr bestimmen. Ihre Grundfläche war 8 mal 20 Meter. Noch in der Antike ist das Gotteshaus um 2 Seitenschiffe erweitert worden. Fundamente, Mauern und Säulenreihen des Nachfolgebaus kann man an Ort und Stelle besichtigen. Wir müssen bloß die Frau Köhler-Nowak fragen, die hat wahrscheinlich ebenfalls in Kapernaum dieses Gelände schon erkundet. Aber das machen wir anschließend dann im Kirchencafé. Ist heute Kirchencafé? Das müssen wir auch später klären. Was also selten vorkam: dieser römische Hauptmann ist ein wahrer Judenfreund geworden. Ein Judenfreund aus Freundschaft zu ihrem Gott, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Liebe Gemeinde, wahre Kirche wird immer eine Judenfreundin sein, aus eben demselben Grund. Eine Kirche mag noch so sehr von Jesus Christus reden, hat sie sich jedoch geschieden vom alttestamentlichen Gotteswort und hat sie aufgehört, die über den ungläubigen Juden bleibende Verheißung zu glauben und als göttliche Warnung zu hören, dann ist sie eine Scheinkirche. Die echte Kirche wird immer eine Judenfreundin sein. Dieser Hauptmann aber hatte einen Knecht, der ihm lieb und kostbar war, der lag todkrank. Das Mitleiden mit den krankheitsbedingten Schmerzen seines Sklaven treibt ihn dazu, den Kontakt zu Jesus zu suchen und ihm schlicht zu schildern, wie übel es um diesen Sklaven steht. Der Hauptmann kommt mit einem armseligen Eingeständnis menschlicher Ohnmacht und Hilflosigkeit zu Jesus. Und wie reagiert der? Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann stößt bei Jesus auf uneingeschränkte Hilfsbereitschaft. Jesus reagiert nicht mürrisch, er weist ihn nicht zurück mit dem begründeten Hinweis, er sei schließlich nur ein Heide und als solcher hätte er überhaupt keine Ansprüche an ihn. Jesus will keine Gegenleistung und stellt keine Vorbedingung. Er lässt den Mann auch nicht erst 3- und 4-mal bitten. Der Hauptmann hat sich ein Herz gefasst, einen gehörigen Vertrauensvorschuss in Jesus investiert und es zeigt sich, es ist Jesus eine Herzenslust. Das entgegengebrachte Vertrauen
zu bestätigen und zu bekräftigen. Schau, so ist er auch dir gegenüber, wenn du aus all deiner Ohnmacht heraus Vertrauen in Jesus zu investieren wagst. Wie kritisch und belastend und dramatisch deine Situation auch sein mag, schau auf seine gutmütige Gesinnung, sein durch und durch mit Erbarmen gefülltes Herz. Ein Satz und er steht freundschaftlich zur Hilfe bereit, wo immer es dich umtreibt. Wie dein Nächster sich quälen muss. Such den Draht zu ihm, schildere ihm ganz schlicht, wie übel es um den anderen steht. Die Antwort, die Jesus dir gibt, lautet: Ich will kommen und die Sache in meine Hände nehmen. Schlag dir, ich weiß, wie schwer uns das fällt, schlag dir die falsche Vorstellung aus dem Kopf. Du müsstest ihn erst mit irgendwelchen Mitteln bewegen, hilfsbereit in die Notlage zu kommen. Ihr dürft euch nicht bemühen, noch sorgen Tag und Nacht, wie ihr ihn möget, ziehen mit eures Armes Macht. Er kommt mit Willen, ist voller Lieb und Lust, all Angst und Not zu stillen, die ihm an euch bewusst. Deine Hilflosigkeit ist dein bestes Gebet. Sie ruft aus deinem Herzen besser zu Gottes Herzen als alle deine Worte und formulierten Gebete. Er hört dich vom ersten Augenblick an, in dem dich die Hilflosigkeit gepackt hat. Es ist nicht dein Gebet, das Gott in Bewegung setzt, dich zu erlösen. Nein, dein Gebet ist eine Frucht davon, dass Jesus an dein Herz angeklopft hat und dir zu verstehen gibt, dass er in deine Not hinein will. Du hast den Eindruck, dir sei alles verschlossen, weil du nicht ordentlich beten kannst, weil du nur stammelst und seufzt. Mein Freund, gerade diese Hilflosigkeit ist das Entscheidende in deinem Gebet. Die Hilflosigkeit wird in dem Augenblick zum Gebet, wenn du zu Jesus gehst und mit ihm aufrichtig und vertrauensvoll deine Not ansprichst. Und genau das und nichts anderes heißt Glauben. Martin Luther betont, dass du hier am römischen Hauptmann erkennen kannst, wie das ausschaut. Nicht nur recht glauben, sondern auch richtig beten. Denn die beiden sind immerzu beieinander. Wer recht glaubt, der betet richtig. Wer nicht richtig glaubt, der kann auch nicht richtig beten. Denn mit dem Gebet muss es so sein, dass das Herz gewiss sei, Gott sei so gnädig und barmherzig, dass er unsere Not gern wenden und uns helfen wolle. Das heißt in allen Fällen richtig beten, nämlich glauben, Gott könne helfen und dennoch Gott weder Zeit, Maß noch Ziel setzen, wie und wann er uns helfen soll, und sprechen: Herr, du weißt Zeit und Stunde, darum tue, was mir nütze ist und deinem Namen Ehre macht. Und wenn die Hilfe, die ihr euch von Gott erbittet, nach unserem Ermessen zu spät kommt oder ausbleibt, dann müssen wir uns trotzig wappnen mit einem Wort aus dem Buch des Propheten: Die Weissagung muss ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen. Wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihrer, sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Als Jesus dem Hauptmann signalisiert, dass er seine Bitte postwendend erfüllen will, bekommt er einen erstaunlichen Einwand zu hören. Wir meinen, ja, der Mann hat doch jetzt alles, was er will. Jesus setzt sich in Bewegung. Aber stattdessen kommt jetzt der Bittsteller mit einem Einwand. Herr, ich bin nicht würdig, dass du mir die hohe Ehre erweist und dir unnötige Umstände machst. Es reicht bitte, wenn du nur ein Wort sprichst, dann wird mein Sklave gesund. Als Hauptmann bin ich sowohl Befehlsempfänger als auch Befehlshaber. Und ich weiß, wenn schon mein militärisches Befehlswort die Vollmacht in sich trägt, das zu bewirken, was es beabsichtigt, dann gilt das in noch viel höherem Maß von deinem Machtwort. Wenn schon mein Wort wirkungsvoll ist, wo ich bloß ein Mensch bin, dann wird dein Wort in höchstem Grad wirksam sein. Dieser Centurio zeigt, dass er das Machtgefüge hinter Gesundheit und Krankheit durchschaut hat und dass er Jesus darin recht einzuordnen weiß. Er glaubt, dass Jesus in jedem Fall die heilsame Übermacht hat, sobald er ein schöpferisches Machtwort spricht. Der Hauptmann denkt, wenn ich bloß das Wort habe, habe ich auch bereits das Geschehen, das das Wort beinhaltet. So wird bald folgen, was das Wort zusagt, weil doch das Wort wirksam ist und, wie dieser Hauptmann hier glaubt, nicht lügen kann. Was es verheißt, das muss auch geschehen und wahr werden. Das Wort von Jesus ist wie ein Soldat, der auf Befehl losläuft und ausführt, was ihm befohlen ist. Das Wort von Jesus und Gottes Wort, das ist identisch. Es trägt die schöpferische Kraft in sich, die Wirklichkeit zu schaffen, die es ausspricht. Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende, spricht der Herr, nachzulesen bei Jesaja Kapitel 55. Liebe Gemeinde, nicht für sich, sondern für euch stehen in der Bibel ungeheure Verheißungen, großartige Zusagen, allem voran, dass ihr durch den Glauben an Christus Vergebung der Sünden habt und das ewige Leben haben sollt. Wir müssen nicht wie der Hauptmann erst um ein Wort bitten, wir haben es. Und wo eine Gemeinde sich Gottes Wort sagen lässt und es trotz allem, was gegen den Augenschein dagegen zu sprechen scheint, beim Wort nimmt, da schafft und weckt dieses Wort Wirklichkeit. Zuerst den Glauben und der Glaube empfängt dann auch die Erfüllung dessen, was das Wort beinhaltet. Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Wie ihr glaubt, so geschehe euch. Ihr kennt diesen feststehenden Ausdruck aus der Beichte. Wie ihr glaubt, so geschehe euch. In der Vollmacht, die der Herr seiner Kirche gegeben hat, spreche ich dich frei, ledig und los. Dir sind deine Sünden vergeben. Wer das aufs Wort hin beim Wort nimmt und für sich gelten lässt, der hat es, was das Wort besagt. Glaubst du, so hast du. Und zuletzt, der römische Hauptmann gebraucht keine demütig höfliche Selbsterniedrigungsfloskel, wenn er bekennt: Jesus, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Er zeigt lediglich, dass er klar erkennt, wie das Beziehungsgefälle ist zwischen dem heiligen Gott und mir, gewöhnlichem Durchschnittssünder. Ich habe mal eine Lehrpfarrerin erlebt, die hat sich bei ihrem Lehrvikar ständig echauffiert, wie der am Anfang jedes Gottesdienstes hat sprechen können: Vor dem heiligen Gott erkennen wir unsere Unwürdigkeit. Ja, wer wollte von euch ernsthaft sich von Haus aus für würdig halten, mit Gott vertraulich zu werden, mit dem lebendigen Gott auf vertrautem Fuß zu stehen? Wer wollte sich da ernsthaft für würdig halten? Ich würde an meiner geistigen Gesundheit mit gutem Grund zweifeln, wenn ich meinte, ich sei von Haus aus dazu würdig. Martin Luther sagt dazu, das ist des Glaubens eigene Art, dass er demütige Herzen macht, die von sich nicht viel halten, noch vor Gott überheblich sind, Herzen, die sich an die pure Gnade und Barmherzigkeit Gottes hängen. Das heißt und ist ein rechter Glaube und rechte Demut, dass man sich der Unwürdigkeit halber scheut und dennoch nicht verzagt. Denn Gott will beides von uns haben, dass wir vor ihm nicht angemaßt anspruchsvoll sein sollen und dass wir nicht verzweifeln, sondern auf die Gnade pochen sollen. Amen. Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. So der Wochenspruch aus Lukas 13, 29. Für folgende Gaben wird der Gemeinde herzlich gedankt: 167 Euro im Opferkasten, 61 Euro in der Kollekte, 3 Euro beim Kindergottesdienst. Bei der Urnenbestattung am Freitag von Frau Marlene Steinhäuser 60 Euro, 90 Euro bei der Bibelstunde in Unterhartmannsreuth. Einmal 20 Euro wurde für Brot für die Welt gespendet, zweimal 50 Euro für die Kirchturmsanierung. Für das diakonische Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland ist die heutige Kollekte bestimmt. Herzliche Einladung zum Kirchencafé im Gemeindehaus mit Frau Köhler-Nowak, die uns von ihren Berichten, von ihren Erfahrungen an der Synagoge in Kapernaum, Entschuldigung. Aber ich werde zumindest nachfragen. 19.30 Uhr Posaunenchorprobe am Dienstag im CVJM Heim und zu gleicher Zeit erscheint meine Wenigkeit zur Bibelstunde in Schollenreuth. Am Mittwoch um 16.30 Uhr Treffen der Konfirmandengruppe im Hermann-Betzel-Haus, um 19 Uhr Gebetstreffen für die Gemeinde im Hermann-Betzel-Haus und um 19.30 Uhr Bibelstunde Lieder, Dichterinnen und Dichter einiger Gesangbuchlieder im Hermann-Betzel-Haus mit Frau Predikantin Isolde Wilhelm-Steffen. Am Donnerstag um 19.30 Uhr Gebetsgemeinschaft im Hermann-Betzel-Haus und um 20 Uhr Bibelgesprächskreis für junge Leute unter dem Motto Jedes Los gewinnt. Freitag um 19 Uhr Jugendkreis im Hermann-Betzel-Haus unter dem Motto Superwoman und Superman. Nächster Gottesdienst ist am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr. Herzliche Einladung zur Feier mit heiligem Abendmahl mit Traubensaft. Der Kindergottesdienst findet gleichzeitig im Gemeindehaus statt. Bestattet wurde aus unserer Gemeinde Frau Marlene Steinhäuser, geborene Gebhardt aus Trogen. Wir würden eine Liedstrophe singen, 347,3, und dann kämen die Fürbitten. Herr, deine Kirche ist in unserem Volk vielerorts unfruchtbar geworden und kann keine Jünger machen. Wir klagen dir den Traditionsabbruch, dass in vielen Gemeinden der Überlieferungszusammenhang deines Wortes längst abgerissen ist, dass wir hier in Feilitsch und Trogen wie eine Oase in einer geistlichen Halbwüste stehen. Herr, deine Kirche in unserem Volk ist vielerorts unfruchtbar geworden, weil der lebensspendende Same deines Wortes sterilisiert wird durch die Deutungshoheit eines atheistischen Verstehensschlüssels an den theologischen Lehrstühlen. Und wir können diese Machtgefüge dieser Deutungshoheit, die geistlich so eine Halbwüste hinterlassen hat, nichts entgegensetzen. Wir klagen dir unsere Ohnmacht und Hilflosigkeit. Wir bitten dich, lebensspendender Gott, dennoch für deine Kirche in Bayern und in aller Welt. Lass deine Gnade aufgehen über deinem Volk. Erneuere und erwecke deine heilige Gemeinde, heile, was krank ist, und stärke, was sterben will. Erleuchte mit deinen Gaben, die in der Kirche leiten und lehren. Aus der Vielfalt des Lebens rufe dir Menschen zum Zeugnis und Dienst. Überwinde die unnötigen Spaltungen deiner wahren Kirche und decke den falschen Anschein geheuchelter Eintracht auf. Verbinde uns in der Einheit der Wahrheit. Erbarme dich über alle, die unter Verfolgung leiden. Erhalte und stärke sie durch das Brot des Lebens. Sei du der Hirte aller zerstreuten Gemeinden. Schütze sie in den Bedrängnissen des Zeitgeists. Bewahre uns vor den Versuchungen des Bösen, vor Machthunger. Lehre uns, in allen Dingen deiner Gnade zu vertrauen. Hilf du uns, wie du vor Zeiten stets geholfen hast. Sammle dir ein Volk, das dir mit Lust und Freude dient. Bringe dein Volk zusammen aus aller Welt Enden und geleite uns in dein ewiges Reich und seine Herrlichkeit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr sei mit euch. Gehet hin in Frieden des Herrn.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Amen.
Wir hören Frau Büttner noch einmal an der Orgel glänzen.
Thank you.